Von Rinderwahn bis Klimawandel, von Kernkraft bis Bildungsmisere. In 49 Veranstaltungen hat das Zeitforum Wissenschaft mit Forschern und Politikern, mit Philosophen und Unternehmern aktuelle Fragen des Wissenschaftsbetriebs diskutiert. Wissenschaft, das wurde bei jedem Thema deutlich, ist ein ernsthaftes Geschäft. Es geht um Wahrheit, um Erkenntnis, um Macht. Wo aber bleibt die Lust an der Erkenntnis? Darf Wissenschaft Spaß machen oder gar Späße? Das 50. Zeitforum Wissenschaft stellte deshalb die ungewöhnliche und doch naheliegende Frage: Ist das noch Wissenschaft? Die Moderation haben Uli Blumenthal, Deutschlandfunk, und Andreas Sentger, Die Zeit.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, eine Feldforscherin, Weltbeobachterin, die sieht, beschreibt, interpretiert, Fragen stellt. Nebenbei Mitautorin des Campus Knigge mit Benimmregeln für Wissenschaftler und solche, die es werden wollen. Ein Arzt, der Medizin mit Humor verabreicht, Bildung per Unterhaltung vermitteln will, Wissenschaft fröhlich mit Alltag verpaart und vor keiner Pointe zurückschreckt. Ein Psychologe, der vor der Vergötterung der Ratio warnt, die Irreführung durch Statistiken beklagt und ermutigt, Risiken mit Faustregeln und Bauchgefühl entgegenzutreten. Und ein Philosoph, der behauptet, dass es die Welt nicht gibt, mit einem Handstreich Kant und die Postmoderne aus dem Weg räumt, die Suche nach Weltformeln für Unsinn hält und dafür viele Welten verspricht. Das sind unsere Gäste des heutigen Abends, die alle erkunden oder erfahren, worüber wir heute Abend mit Ihnen diskutieren wollen: die Grenzen der Wissenschaft.
Hinter dieser anonymen Vorstellung verbergen sich folgende Namen und Diskutanten des heutigen Abends: Professor Dr. Julia Fischer, Evolutionsbiologin an der Biologischen Fakultät der Universität Göttingen und Mitglied der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften. Dr. Eckhard von Hirschhausen, Mediziner, Kabarettist, Buchautor und Moderator. Professor Dr. Gerd Giegerenzer, Psychologe und Direktor des Max-Planck-Instituts für Bildungsforschung, sowie Professor Dr. Markus Gabriel, Inhaber des Lehrstuhls für Erkenntnistheorie, Philosophie der Neuzeit und Gegenwart an der Universität in Bonn.
Frau Fischer, die einfachste Frage, glaube ich, zuerst: Was ist gute Wissenschaft?
Oh, ja, das ist ganz einfach zu beantworten. Nein, ich denke, da gehören verschiedene Sachen dazu und oft kann das gar nicht vielleicht eine einzige Person alles verkörpern. Das eine ist natürlich, man braucht Kreativität, man braucht einen scharfen Verstand, einen analytischen Verstand, um das herauszukristallisieren, was noch offen ist, was neu gedeutet werden kann und muss. Und dann braucht man natürlich auch Sekundärtugenden, wie nämlich also die Fähigkeit zur Selbstkritik, die Fähigkeit, gegen den Strich nicht nur bei den anderen zu arbeiten, sondern auch bei sich selbst. Und dann muss man es noch kommunizieren können, weil die Wissenschaft eben nicht nur ganz alleine für sich in einem kleinen Kämmerlein passiert, sondern dann doch in der Gemeinschaft stattfindet.
Markus Gabriel, die Frage dann an den Philosophen auf die andere Seite geschaut: Was ist schlechte Wissenschaft?
Ja, schlechte Wissenschaft, würde ich sagen, ist willkürliche Hypothesenbildung. Ja? Also unter Wissenschaft verstehen wir etwas Normatives. Wir schätzen Wissenschaftlichkeit. Und was wir dabei schätzen, ist eben der Wert, dass wir willkürliche Hypothesen unterscheiden lernen von solchen, die nicht willkürlich sind. Das heißt, ich würde sagen, schlechte Wissenschaft ist eben Betrieb an der Willkür, wenn die Willkür die Wahrheit diktiert und nicht umgekehrt.
Herr Giegerenzer, und ist gute und schlechte Wissenschaft ein Kategorienpaar oder ist ein anderes auch Erfolg und Scheitern, um Wissenschaft zu beschreiben? Und wie passt das eine Paar mit dem anderen Paar zusammen? Sind gute Wissenschaftler die, die Erfolg haben, und schlechte Wissenschaftler die, die scheitern oder keine Publikationen zusammenbringen?
Nein, so ist es nicht. Viele Wissenschaftler hatten mit ihren bahnbrechenden Theorien zu ihrer Zeit kaum Erfolg. Denn wirkliche Innovation ist etwas, was die anderen nicht begreifen und vielleicht für Humbug oder für Willkür halten. Und deswegen braucht man auch als Tugenden einen gewissen Starrsinn, gute Intuitionen und Risikobereitschaft und auch die Bereitschaft zu scheitern.
Und dieses Scheitern wird in unserer Gesellschaft zu wenig akzeptiert in der Wissenschaft. Sind wir, was die Wissenschaft anbetrifft, zu sehr auf den Erfolg, auf das Produkt, auf die Publikation, auf das Ergebnis ausgerichtet?
Also nach meinem persönlichen Geschmack haben wir heute immer mehr Ersatzziele in der Wissenschaft, aber auch in Unternehmen und in der Politik. Ein Ersatzziel ist zum Beispiel, dass ich möglichst viele Publikationen in Nature oder Science habe. Das wirkliche Ziel ist, innovative Ideen zu haben oder möglichst viel Geld einwerbe. Gut, ich kann Geld einwerben, ich habe viele Publikationen, aber das ist nicht mein Ziel, das ist das Nebenprodukt. Und je mehr wir Wissenschaft an solchen Surrogatzielen messen, desto mittelmäßiger wird sie werden.
Das heißt, das ist auch ein Ergebnis der Situation, die wir in Deutschland ja immer wieder beklagen, dass wir eigentlich eine Wissensgesellschaft sind, aber dass wir eigentlich diesen Anspruch gar nicht selbst für uns einlösen, oder doch? Also leben wir zu viel in solchen Surrogatwelten?
Ich habe gestern ferngesehen, ich habe keinen Fernseher, ich habe vor 30 Jahren abgegeben und lebe dadurch gut, aber wenn ich mal in einem Hotel bin, weil ich auf einem anderen Podium war, drehe ich das an. Wenn Sie das sehen, dann ist es eigentlich unvereinbar mit der Wissenschaftsgesellschaft. Selbst die Öffentlichen kommen ihrem Bildungsauftrag nicht nach.
Ich will die Frage gleich mal weiter. Wissenschaft im Fernsehen, ein Surrogat, ein Ersatz, Pseudobildung?
Fernsehen ist relativ schlecht darin, dialektische Prozesse abzubilden. Und es gibt immer dieses Phänomen der Text-Bildschere, dass das Bild sehr viel stärker wirkt als der Text. Und damit kämpfe ich schon, seit ich Fernsehen mache. Man muss sich dafür immer klar machen, dass die Chance in der ARD, zum Beispiel Donnerstagabend beim fantastischen Quiz des Menschen, mit einem Schlag 5 Millionen Menschen für ein Thema zu begeistern, für das sie sich sonst nie interessiert hätten, einmalig ist. Das erreicht man mit keiner anderen Publikationsform. Und ich behaupte mal, dass diese Sendung jetzt konkret, für die ich Verantwortung habe, tatsächlich auch relativ komplizierte Dinge, wie zum Beispiel die Frage, wie findet man heraus, ob Akupunktur wirkt oder nicht. Das ist ja wissenschaftlich extrem kompliziert. Da gab es eine große Studie mit Kontrollgruppe, mit Placebo, mit sozusagen Pseudo-Akupunktur und so weiter. Das zur besten Sendezeit in einem öffentlich-rechtlichen Fernsehen zu erklären, finde ich schon erstmal etwas, was man nicht erwartet hätte vor 10 Jahren. Also ich sehe das nicht ganz so pessimistisch, sondern ich glaube tatsächlich, dass gute Vermittlung von Wissenschaft über auch Unterhaltung, über die Neugier, über das Ankoppeln an das Alltägliche nach wie vor unglaublich viele Menschen interessiert und es deswegen nur eine Frage ist, wie man das auch sozusagen verständlich macht. Natürlich braucht es auch ein bisschen Vorwissen, um das überhaupt dem folgen zu können. Das ist der große Nachteil beim Fernsehen. Man nivelliert sich relativ schnell immer sozusagen an der Masse und dann ist die Surrogat Sinnbildung dann die Quote. Aber es gibt da Nischen und auch sowohl im Deutschlandradio, Deutschlandfunk als auch in den dritten Programmen mit Quarks und Co. Also da wird tatsächlich auch was vermittelt.
Ihre Bücher, Ihre Bühnenprogramme sind gespickt mit wissenschaftlichen Studien. Wie unterscheiden Sie denn bei Ihrer Recherche gute von schlechter Wissenschaft?
Ich bin da ganz bei Professor Giegerenzer. Die Originalität zählt für mich. Also es gibt von Asimov diesen schönen Satz, nicht das Heureka ist interessant, sondern that's funny, das ist überraschend, das ist komisch, das ist erstmal widersprüchlich, es steht im Gegensatz zu dem, was ich bisher geglaubt habe und das ist neugierig, das finde ich dann spannend und natürlich interessieren mich viele Dinge, die aus der Psychologie kommen, auch wenn es dann wie bei Julia Fischer eine interessante Parallele gibt von der Affengesellschaft zu unserer Gesellschaft und umgekehrt, das sind natürlich für einen Komiker auch immer die Quellen, wo es spannend wird. Aber mein erster Detektor ist immer die Idee selber. Mhm.
Herr Giegerenzer, es scheint ja inzwischen Studien zu allem und jedem zu geben. Und täglich liest man 10 neue Statistiken darüber, wie Männer sich verhalten, Frauen sich verhalten, Kinder sich verhalten. Ist das eine Inflation guter Wissenschaft, die uns sozusagen mehr Alltagsgewissheit verleiht, wenn wir Zahlen dahinter schreiben können oder Studien dahinter zitieren können? Oder ist das die Inflation schlechter Wissenschaft?
Nun, ich mache ja mit 2 lieben Kollegen, Krämer und Bauer, zusammen die Unstatistik des Monats. Das können Sie Ende des Monats lesen, was da dran ist. Und wir versuchen, Menschen zu helfen, dass sie das, was sie in den Medien lesen, nun auch kritisch hinterfragen lernen. Also, dass eine Korrelation keine Kausalität ist. Dass man keinen Schluss ziehen kann, wenn man 10 Deutsche untersucht hat. Über, das kommt vorher, über die Deutschen an sich, ja, so haben es gemacht. Ja. Und ich glaube wirklich dran, dass die Veränderung in diesem Land von unten kommen muss. Von Bürgern, die wieder selbst Verantwortung übernommen, selbst mitdenken möchten. Und wir bräuchten eigentlich mehr von dieser Art, wo man zum Nachdenken anregt und wo man auch Lust nicht nur dadurch spürt, dass man jetzt wieder Bayern München anschaut, sondern dass man denkt, aha, hier bewegt sich etwas in meinem Gehirn. Da ist ja noch was.
Ja, ich möchte ein bisschen in Widerspruch gehen zu etwas, was Sie eben gesagt haben, zum Thema Wissenschaft und Öffentlichkeit. Ich glaube, dass die Öffentlichkeit genau aus den von Ihnen gerade skizzierten Gründen informiert werden muss über die originelle Wissenschaft. Wenn man darauf setzt, dass die originelle Wissenschaft erst in 100 Jahren sichtbar wird, ja, also nicht, dass dann die Relativitätstheorie erst ins allgemeine Bewusstsein einsickert nach 50 Jahren, die Gedankenexperimente kann man erst später nachvollziehen, weil das Genie so weit voraus war oder ähnliches. Ich glaube, dass zur Zeit, in der man als Wissenschaftler lebt und etwas Originelles entdeckt, hat man die Berichtspflicht gegenüber der Öffentlichkeit hat, wenn auch teilweise vereinfachend, die Ergebnisse darzustellen, was natürlich nicht einschließt, dass man alle Prozesse, die zu den Ergebnissen geführt hat, selber noch mit darstellt. Die sind ja teilweise komplex. Man muss ja unterscheiden zwischen dem Wissenschaftsalltag und dem, was aus ihm resultiert. Den Wissenschaftsalltag, das sind viele Stunden und Zehntausende von Kollegen und Kongressen. Die Ergebnisse hingegen, glaube ich, sind eigentlich immer nachvollziehbar und einfach. Zum Beispiel, dass man unterscheiden muss zwischen Korrelation und Kausalität. Das kann jeder verstehen.
Was meinen Sie denn mit origineller Wissenschaft? Haben Sie da ein Beispiel?
Ja, zum Beispiel nicht. In der Philosophie ist es so, man entdeckt etwas, was man vorher nicht gesehen hat. Und das ist zum Beispiel, Philosophen entdecken. Das ist ein wichtiges Thema, entdecken, dass unser Geist nicht identisch sein kann mit unserem Gehirn. Aus bestimmten Gründen, die dann in der Philosophie argumentativ durchgespielt werden. Jetzt hat man dann diese argumentativen Linien, aber man kann bei allen diesen Abweichungen sozusagen den Mittelwert darstellen, so die Hauptlinie des Arguments, und die erstmal der Öffentlichkeit anbieten, damit man kritisch darüber nachdenkt, unter welchen Prämissen man eigentlich arbeitet. Und damit leistet man schon.
Das wusste meine Großmutter auch schon, obwohl sie keine Philosophin war.
Ja, es gibt aber Darstellungen in der Öffentlichkeit von wissenschaftlichen Beiträgen, die anderes nahelegen. Und als Philosoph oder als Geisteswissenschaftler steigt man ja ein, und was machen wir? Wir revidieren auch Vorurteile, nicht? Also zum Beispiel das Vorurteil, Korrelation sei gleich Kausalität, da hat man zwei typische philosophische Begriffe. Und als Philosoph steigt man ein und guckt, wo sind eigentlich in den öffentlichen Debatten, auch im Fernsehen und in den Zeitungen, wo sind dort eigentlich begriffliche Verwirrungen? Und die nimmt man dann auseinander. Und wenn man das tut, ist man da, kann man das eigentlich nur als Philosoph gut tun, wenn man auch im eigenen Fachgebiet originell arbeitet.
Frau Fischer, ich möchte Ihnen vielleicht den Ball ein bisschen zuspielen, obwohl auch nur vermittelt. Wir vermelden sehr häufig aus der Anthropologie zwei Zähne eines Frühmenschen gefunden und schlussfolgern, dass wir wissen, was er gegessen hat, wann er gegessen hat, ob er männlich, weiblich war, wie die Umweltbedingungen waren. Und letztlich bleibt ein großes Unwohlsein, weil ich mich frage, kann man aus zwei Zähnen all diese Schlussfolgerungen ziehen? Und andererseits bleibt dann nicht irgendwo diese Komplexität der Evolution in dem konkreten Fall auf der Strecke, weil ich die Zusammenhänge gar nicht darstellen kann.
Also es gibt natürlich wahnsinnig viel so Storytelling. Die Leute, man hat dann irgendwas gefunden und damit gesagt, und dann die Frauen sitzen dann zu Hause und warten auf ihre Männer. Und dann fragt man sich mal, woher wissen die das dann eigentlich? Und dann finden sie noch einen Knochen und dann ist es wieder alles anders. Also ich meine, das ist schon so, dass es natürlich Felder gibt gewissermaßen, wo eine an sich kohärente Geschichte erstmal erzählt wird, aber dann muss die auch wieder revidiert werden. Ich bin da immer sehr skeptisch. Ich finde, man muss auch mal ganz klar immer abstecken, dass man sagt, das wissen wir einfach nicht. Wir können durchaus Aussagen machen über die Nahrung, zum Beispiel, man kann Mikrospuren an Zähnen untersuchen, aber dass das zum Beispiel dann das gesamte Gesellschaftssystem gleich mit erklärt, da wäre ich dann wieder vorsichtiger. Also das ist auch so eine wissenschaftliche Redlichkeit, zu sagen, was man nicht sagen kann.
Und wie kommen Sie mit uns Journalisten dann klar, wenn Sie einfach sagen, bis hierher und weiter wissen wir nicht, oder ich bin sozusagen dann unredlich, wenn ich diese Schlussfolgerung treffe, dann erreichen Sie ja letztlich Journalisten nicht. Die wollen ja eine Geschichte, die wollen ja auch die Geschichte rund machen, wie es so schön heißt.
Das können die Journalisten ja auch gerne machen, man muss es eben nur markieren. Man muss dann eben sagen, also das ist gewissermaßen gesicherte Evidenz, soweit wir das beurteilen können. Und hier kommt gewissermaßen eine Vermutung, eine Intuition, oder das wäre eine schöne Sache. Und wie könnte man das denn jetzt überprüfen? Und ich glaube, da sind dann Journalisten auch in der Pflicht zu sagen, was haben Sie denn an Belegen oder welche Belege bräuchten Sie denn, um das tatsächlich zu untermauern? Aber darf ich auch nochmal auf diese Frage von Herrn Hirschhausen mit dem Spaß und dem Aha. Ja? Ich finde, man muss auch kommunizieren, dass Wissenschaft nicht immer Aha macht und Wow, sondern ein großer Teil der Wissenschaft ist eben auch mühselig. Und auch das muss man Leuten klar machen. Und vieles ist umstritten und es gibt viele Aussagen, die unsicher sind. Und diese Kommunikation von, wie sicher kann ich mir eigentlich einer Aussage sein, das muss auch vermittelt werden. Das gehört zur Wissenschaftskommunikation dazu. Und also was ich eben umgekehrt sehe, zu meinem großen Ärger oft, ist, dass wenn ich auf einen Kongress gehe, dass sozusagen die Unterhaltungsindustrie in die Wissenschaft zurückschwappt und wir selber Vorträge halten, die nur noch dazu da sind, unsere Kollegen zu unterhalten. Und das kann es ja nicht sein.
Eckart von Hirschhausen, was muss passieren in Ihren Sendungen? Es ist jetzt eher nur eine Feststellung, denn als Vorwurf zu verstehen, wird ja dieser Prozess Wissenschaft nicht dargestellt. Sie stellen ja Ergebnisse, Phänomene, überraschende Dinge vor. Was muss getan werden, um diesen Prozess Wissenschaft auch in die Medien zu bringen? Die ARD hat neben Wissenssendungen, wenn wir sie so bezeichnen, oder Welt der Naturwunder, wie auch immer, hat sie eigentlich nur zwei Sendungen, Wissen vor acht und W wie Wissen. Also ist es nicht eigentlich peinlich, dass ein öffentlich-rechtliches Flaggschiff das Thema Wissenschaft so ignoriert und sich gleichzeitig, das ist jetzt mein Abschluss der Frage, sich gleichzeitig ein Boulevardmagazin leistet, das Montag bis Samstag eine halbe Stunde auf Sendung gehen kann?
Da bin ich ganz auf Ihrer Seite. Ich bin aber nicht die ARD. mir ist gelungen, innerhalb dieses sehr unübersichtlichen organisatorischen Molochs eine kleine Nische freizukämpfen, an die keiner mehr geglaubt hat. Das ist mein Beitrag. Und dass es davon noch viel mehr geben dürfte und könnte und dass das auch sinnvoll wäre, die Werbung komplett abzuschaffen und deswegen auch auf die Quote zu verzichten und sagen, wir positionieren uns als ein Informations- und Wissenschafts- und Bildungsmedium, da bin ich ganz auf Ihrer Seite. Nur ist das im Moment sehr unrealistisch, dass das passiert. Ich wüsste lieber von Frau Fischer, auf welchen Kongressen es so unterhaltsam zugeht, weil ich werde sehr oft bei Kongressen engagiert als Öffnungsredner oder als Impulsgeber und ich habe selten den Eindruck, dass da ein Überschwappen der Unterhaltungsindustrie stattfindet, also zumindest nicht auf Ärztekongressen.
Naja, ich habe ja nicht gesagt, dass es unterhaltend ist, aber gewissermaßen der Gestus ist...
Machen Sie Evolutionsbiologen zum Affen.
Das ist nicht unterhaltsam, das ist langweilig. Nein, aber im Ernst, also ich meine, was man sieht, ist, dass es eher darum geht, gewissermaßen, es muss sexy sein, es muss eine tolle Punchline geben, ja, die Leute müssen sagen, wow, das ist ja toll. Und das Scheitern, das eben meiner Ansicht nach ein essentieller Bestandteil ist eines Erkenntnisprozesses, das muss doch zumindest innerhalb der Wissenschaft immer noch verhandelt werden können.
Da bin ich ganz bei Ihnen, weil ich hatte mal die Gelegenheit, auch beim Wissenschaftsrat einen Vortrag zu halten. Ich habe gesagt, dieses Vergabe- und dieses Peer-Review-System sorgt nur dafür, dass es immer mehr vom selben gibt. Und man müsste, wie auch kreative Unternehmen wie Google, einfach 10% des Etats vergeben für die Spinner, für die, an die keiner glaubt, für die Gescheiterten, für die Leute, die nicht immer sozusagen nur noch das bestätigen, was man schon weiß.
Aber dafür gibt es ja Gelder. Also zum Beispiel dieser European Research Council, der hat ja genau dafür im Grunde wieder gesagt, es gibt dieses Ideas-Programm, das geht an Leute, nicht an Konsortien. Und es werden ausdrücklich Leute gefördert, die am Rand sind. Also Risikokapital wurde das auch genannt.
Sind Sie da nicht auch ein bisschen Feigenblatt?
Nee, das ist sehr viel Geld. Das ist nicht mehr Feigenblatt, das ist ein ganzer Wald. Ja. Und da wurde versucht, das läuft natürlich, gibt es dann die Leute, die in den Panels sitzen, die Entscheidungen fällen. Und ich kann das sagen, weil ich selber in so einem Panel jahrelang gedient habe und auch als Chair da gesessen habe. Ich weiß, wie das funktioniert. Natürlich wollen die sich nicht, sie wollen keine Fehler machen. Das heißt, man neigt dazu, wieder den Mainstream zu nehmen und sagen, ja, der ist doch schon so oft zitiert, der hat schon so viel Geld. Ja. Und dann braucht es eben jemand, der sagt, nein, wir wollen auch jetzt mal eine riskante Entscheidung fällen und vielleicht versemmeln wir das Geld, aber vielleicht schaffen wir wirklich einen echten Durchbruch und nicht die 48. Studie zum Verhalten der Mikrobe auf dem Sonntagsabend.
Tatsächlich gibt es natürlich noch ziemlich viel Mainstream-Wissenschaft und sie wird auch als Mainstream-Wissenschaft gefordert, Herr Gigerenzer. Die Gesellschaft, die Politik erwartet von der Wissenschaft bestimmte Antworten. Diese Antworten sollen möglichst eindeutig, möglichst klar sein. Manchmal sollen auch ganz bestimmte Antworten aus der Wissenschaft geliefert werden. Haben Sie das Gefühl, da steckt Wissenschaft in so einer Zwangslage, irgendetwas liefern zu müssen, Erwartungen bedienen zu müssen, die nicht gut tut?
Also ich kann das nicht sehen, dass ich unter einer Zwangslage stehe, von der Politik Erwartungen für die Politik zu bringen. Unser Institut für Bildungsforschung, wir machen innovative Bildungsforschung, wo es um Dinge geht, nicht nur Lesen, Schreiben, Rechnen, sondern um Risikokompetenz von Menschen, um Menschen zum Mitdenken zu bringen, in Bezug Gesundheit, ja, um den Ärzten helfen, endlich ihre Tests zu verstehen. Wir arbeiten an solchen Dingen. Ja. Ich habe in meinem Büro gerade den Präsidenten der Niederländischen Krebsgesellschaft sitzen gehabt. Ich habe den Gesundheitsminister von Singapur da gehabt. Glauben Sie, ich hätte je einen deutschen Gesundheitspolitiker bei mir gehabt? Nein. So viel in unserem Bereich ist ein Bildungsproblem. Nehmen wir mal Krebs. Etwa 50% aller Krebse sind durch Verhalten bedingt. Zigarettenrauchen, zu fett, ja, Alkohol. Das könnte man verhindern, diese 50%. Und da muss man früh anfangen, nämlich vor der Pubertät, Also bevor sich die Habits, also die Gewohnheiten bilden, was man isst, wie man sich bewegt. Und wir versuchen schon seit einiger Zeit, ein Programm hier aufzusetzen, um junge Kinder gesundheitskompetent zu machen. Nicht mit dem Finger zu sagen, ja, sondern ihnen wieder Kochen beibringen, spielerisch, mit Freude. Ja. Glauben Sie, ich hätte dafür einen einzigen Euro in Deutschland? Das war eine kurze Antwort. Ich hoffe, dass es Politiker hören.
Ja. Herr Schalten.
Wenn wir über gute und schlechte Wissenschaft reden, möchte ich auf ein wirklich unverstandenes Phänomen hinweisen, dass wir alle gerne schlau denken und dumm handeln. Also dass das, was wir herausfinden und auch das, was alles schon bereits gewusst wird, so jämmerlich wenig Konsequenzen hat für die praktische Anwendung. Und ich frage mich immer, warum das nicht auch als eine Kernfrage in der Wissenschaft, in der Versorgungsforschung mal ernst genommen wird. Wir Ärzte verschleudern 40 Milliarden Euro an Medikamenten, über die Hälfte davon wird nie genommen. Das heißt, wenn man über Einsparpotenzial redet, dann müsste man sich darüber unterhalten, warum verhalten sich denn die Menschen nicht nach dem Rezept, sondern haben ganz andere Wege. Das kann ja sehr vernünftig sein in vielen Fällen, sich nicht an die ärztliche Empfehlung zu halten, aber wir sollten es doch wenigstens verstehen.
Ja, wir haben jetzt viel über gute und schlechte Wissenschaft gesprochen, aber es ist interessant, dass die mittelmäßige Wissenschaft jetzt in der Diskussion immer in die schlechte gefallen ist. Ich möchte mal eine Lanze auch für die brechen. Wir haben einerseits das Scheitern, so, und das gehört zur guten Wissenschaft. Wir haben aber auch das normale Funktionieren. Wenn man am CERN ein neues Teilchen finden will, dann müssen zehntausende Physiker Daten erheben. Und das ist erstmal eine wenig originelle Aufgabe. Nicht, da findet man nicht das Gottesteilchen oder die Weltformel, sondern da sammelt man Zahlen und das ist wahnsinnig langweilig. Dabei scheitert man nicht mal unbedingt, sondern man braucht einfach viel Zeit. Und diese Wissenschaft muss es auch geben, damit man dann den originellen Durchbruch hat. Und ich würde mal vorschlagen, dass wir das vielleicht nicht, weil wir in einer Wissensgesellschaft leben und zum Beispiel solche Debatten führen können, wie die wir gerade führen und über das Wissenschaftssystem reflektieren, wäre doch die Frage, ob man nicht so einen Durchschnitt braucht, einen gesicherten Durchschnitt, damit gerade die originellen Sprünge möglich sind. Das wäre dann nochmal zu unterscheiden von der wirklich schlechten Wissenschaft. Und diese schlechte Wissenschaft ist dann gebunden an ein Phänomen, das ich gar nicht als Wissenschaftsjournalismus, sondern als Wissenschaftstourismus bezeichnen würde. Das ist eben dieses nicht, also ich will da mal kurz reinschnuppern und dann das schnelle Ergebnis haben. Und das wird dann oft durch den Wissenschaftsjournalismus bedient. Das liegt aber nicht in dessen Natur.
Also die Frage der Qualität der Wissenschaft hängt sehr, sehr davon ab, wie man Wissenschaft organisiert. Ja. Wir hatten einmal in Deutschland vor mehr als 100 Jahren die besten Universitäten der Welt. Im 19. Jahrhundert hat Deutschland sich ein neues Universitätssystem etabliert und das war das Modell, das hat die ganze Welt revolutioniert. Wir haben das alles nicht mehr. Warum denn? Die Köpfe sind genauso gut wie früher. Aber wir haben eine Form von Wissenschaft, die sehr institutionalisiert wird, sehr bürokratisiert wird und voll mit Angst ist vor rechtlichen Konsequenzen. Ich war früher Professor an der University of Chicago. Das ist meines Erachtens die einzige noch existierende deutsche Universität in der ganzen Welt. Die wurde 1890 nach deutschem Vorbild gemacht. Ja? Und da ist die Leichtigkeit, die Freude und da kann man auch was machen. Ich hatte zum Beispiel damals einen Ruf bekommen, da gab es keine Stelle. Da hat mich jemand ausgeäugt, ja, und ist zum Dekan gegangen und gesagt, den wollen wir haben. Und dann ging das. Das wäre in Deutschland undenkbar. Schauen Sie, wenn wir eine anders leicht und organisierte Wissenschaft haben, die nur zwei Ziele hat, Exzellenz in Forschung und in Lehre, und die ganze Bürokratie zurücktritt, dann hätten wir auch bessere Chancen.
Aber da muss ich jetzt widersprechen. Also das widerspricht sich hier. Sie sagen, Sie wollen Exzellenz in Forschung, aber das widerspricht sich mit der normalen Wissenschaft, also wie Kuhn sie auch beschrieben hat, ja, dass wir lange Phasen haben in einem wissenschaftlichen Erkenntnisprozess, wo ganz normale Dinge gemacht werden und die gehören auch dazu. Und mich stört so ein bisschen diese Exzellenzrhetorik. Exzellenz finde ich wunderbar, man muss aber sich klar machen, das sind eben nur 5% oder vielleicht 10%, aber die anderen müssen ja auch da sein. Und das ist nicht so trivial, ist zu sagen, ja, wir nehmen jetzt die besten Köpfe und organisieren unsere Wissenschaft neu. Das haben wir an der Exzellenzinitiative gesehen, wo genau das einige Universitäten machen konnten. Und jetzt steht man da und versucht, das wieder zu integrieren in den normalen Betrieb, weil Universitäten heute eben auch ganz normale Betriebe geworden sind, wo eine Ausbildung geleistet werden muss und die natürlich überbürokratisiert ist, grauenvoll, ja, Bachelor, Master und so weiter. Aber wir sehen, dass gewissermaßen diese Idee, man holt sich ein paar tolle neue Leute, nicht unbedingt damit kompatibel ist, dass dann ein vernünftiges Ausbildungsprogramm gemacht wird. Also ich werde ein bisschen vorsichtiger mit dieser Forderung nach Exzellenz. Also das hat immer auch ein paar Pferdefüße, also nur nach Exzellenz.
Also die, nach meiner Meinung hat die Exzellenzinitiative die deutsche Universitätslandschaft einschließlich der Präsidenten aufgeweckt.
Ja, das stimmt.
Ja. Und man hat sich plötzlich die Frage gestellt, wer ist denn gut an der eigenen Universität?
Ja, das stimmt.
Die Frage, die haben sich einige gestellt, aber nicht jeder. Und das war eine ganz wichtige Sache. Und die Probleme war, dass natürlich auch die Politik immer wieder versucht hat, das zu Flächen zu verteilen. Also der Anfang, dass wir nur 3 Exzellenzuniversitäten hatten, alle im Süden, war für bestimmte Politiker untragbar. Aber das ist ja gerade das Problem, dass unsere Politik nicht evidenzbasiert und exzellenzbasiert ist. Ich bin ganz für Exzellenz. Das bedeutet ja nicht, dass wir nicht alle exzellent sein können in einem bestimmten Gebiet. Und wir sind es ja auch nicht. Wir haben Glück, dass wir eine Entdeckung machen. Wir haben die richtigen Leute und so weiter. Aber da muss man die Umgebung schaffen, dass man das möglich macht.
Aber wir haben eine Veränderung, die Sie ganz richtig gekennzeichnet haben. An den Universitäten wird mehr evaluiert denn je. Es wird geschaut, was passiert eigentlich mit dem Geld, das wir da ausgeben. Die Politik versucht, Fragen zu stellen. Wir geben Steuergelder in die Wissenschaft. Darum möchten wir folgende Fragen beantwortet haben. Auf europäischer Ebene werden bestimmte Forschungsfelder definiert, von Gesundheit bis Mobilität bis demografische Entwicklung. Ist das der große Fehler oder ist das nicht vielmehr etwas, was tatsächlich eine berechtigte Forderung einer Gesellschaft an Wissenschaft?
Es ist sicher eine berechtigte Forderung, aber schauen Sie, am Ende wird meistens nicht nach Qualität der Forschung gefragt, sondern nach Surrogatzielen. Wie viele Papiere, wie viel Geld haben Sie eingeworben und so weiter. Nach solchen Maßstäben wäre ein Darwin oder viele andere Wissenschaftler, die hätte man gar nicht weiter verfolgt. Wenn man Exzellenz möchte, muss man für vielleicht einen großen Star muss man 10 haben, die dann bereit sind zu scheitern. Damit müssen wir leben können, sonst werden wir keine große Wissenschaft mehr haben.
Aber ich glaube, dass man eben den Star oder das Originelle in der Wissenschaft nicht durch ein Wissenschaftssystem als solches generieren kann. Das Wissenschaftssystem muss Räume dafür haben und die sind jetzt, glaube ich, geschaffen. Wir haben zum Beispiel gerade einen Philosophenstar von der University of Chicago nach Bonn berufen mit den Mitteln der Alexander von Humboldt-Professur. Das war ein sehr viel besseres Angebot, als ihm die University of Chicago jemals hätte machen können, gerade weil dort eben diese Abhubmechanismen bestehen, die durch das Wissenschaftssystem jetzt generiert werden. Während der große Unterschied zu den amerikanischen Universitäten, was die Deutschen teilweise zu langsamen Schiffen macht, die da so hindümpeln, ist natürlich der Selbstverwaltungsaspekt. Wir bräuchten ja sonst eine völlig andere bürokratische Elite. Das würde man aber dann natürlich auch unter Fragezeichen stellen, aufgrund der Tradition, die wir jetzt in Deutschland haben, mit den Erfahrungen, die wir auch damit gesammelt haben. Man möchte ja jetzt auch nicht gleich alles abgeben. In den USA ist es so, an den Universitäten, wo ich dort gelehrt habe, in New York und zuletzt in Berkeley, wenn man da irgendetwas will, in der Tat, und man wird geschätzt, dann ruft man irgendwo an, dann kommt das Geld so. Es ist aber gleichzeitig auch, das ist wunderbar, nun ist es aber gleichzeitig auch so, dass man überhaupt gar nicht weiß, woher das Geld da eigentlich kommt, wer da sitzt, man hat teilweise gar keinen Zugang zu der Verwaltung, man sieht die nicht. Das heißt, es gibt halt diesen elitären Verwaltungsstab, die machen das mit dem Geld. Und die Frage ist, wollen wir das nicht? Welche gesellschaftlichen Konsequenzen hätte das? Oder können wir nicht durch so Sonderabhubsmittel, die dann in der Tat weniger bürokratisch verwaltet werden müssen, so etwas leisten wie das, was ich auch erstrebenswert finde, auf der höchsten Konkurrenzebene weltweit mitzuspielen, aber mit einem europäischen Modell? Ich glaube nicht, dass wir zum Beispiel die amerikanischen Universitäten sind auch so flink, weil das natürlich Unternehmen sind, das sind Firmen. Und die Frage ist, möchte man in einer Firma arbeiten? Meine Erfahrung ist nein, deswegen habe ich das deutsche Wissenschaftssystem gewählt, obwohl ich Tenure hatte. In den USA, weil ich nicht für eine Firma arbeiten wollte. Das ökonomische Interesse stand dort sehr viel mehr im Vordergrund. Das heißt, diese Ersatzziele schienen mir dort sehr viel deutlicher noch zu sein als in Deutschland, obwohl mich die Bürokratie hier auch stört.
Julia Fischer, gibt es genügend Freiheit für Risiko in diesem System?
Ja, ich finde nicht. Also wenn ich mir überlege, was meine Evaluationszyklen sind, ich bin jetzt seit 9 Jahren Professorin und ich bin jedes Jahr einmal evaluiert worden in irgendeinem anderen Kontext, also einmal eben im Institut und einmal an der Uni und einmal in dem Forschungszentrum, einmal hier und einmal da. Und natürlich muss man immer liefern. Und das verträgt sich überhaupt nicht mit Risikobereitschaft. Und da ist sicherlich, sagen wir mal, die Angst der Politiker und diese Sucht danach, alles zu kontrollieren und den Output gewissermaßen immer abzurufen, der verträgt sich nicht mit tollen, innovativen Projekten, wo man einfach auch mal sagt, ich setze jetzt mal 5-6 Jahre lang alles auf eine Karte, ich probiere das jetzt mal, vielleicht scheitere ich. Aber das kann sich ja fast keiner mehr leisten. Und je mehr wir auch Systeme haben, wofür ich ja im Prinzip bin, dass wir Leute jung berufen und die erstmal auf eine Tenure-Track-Stelle holen, dann können wir nicht nach 2 Jahren da schon hingehen und sagen, ja, ist der erste Doktorand schon fertig. Das geht einfach nicht.
Frau Fischer, warum hat Wissenschaft kein Gesicht in unserer Gesellschaft? Also ich glaube, ich kenne Landesvorsitzende von JUSO und ich weiß nicht welchen Parteien, die ich jeden Abend irgendwo in den Medien höre, sehe. Aber ich glaube, wenn Sie ein paar Bilder auslegen würden, wir machen es beim Volontärstest häufiger, dann ist sozusagen die Trefferquote relativ gering, wenn Sie da ein paar Wissenschaftler haben, noch nicht mal Nobelpreisträger. Aber warum hat Wissenschaft, hat dieses System keine Stimme und auch kein Gesicht in dieser Gesellschaft?
Also ich weiß es nicht. Ich meine, es ist mir ein bisschen zu negativ. Ich finde ja erstmal, dass man zum Beispiel in den Feuilletons durchaus wird Wissenschaft und Naturwissenschaft viel umfangreicher dargestellt, als es zum Beispiel vielleicht vor 10, 15 Jahren oder 20 Jahren der Fall war. Zweitens ist es natürlich so, die Persönlichkeit des Wissenschaftlers, nicht jeder ist zum Star geboren und möchte in der ersten Reihe und sein Gesicht dahin halten, das wird auch unter den Kollegen nicht so gerne gesehen. Ne, da gibt es dann irgendwann auch, ich glaube, das war sogar in der Zeit, die Liste der 10 peinlichsten Wissenschaftler, wer nämlich immer irgendwie in den Tagesthemen gezeigt wird, ja, der muss sich dann schämen. Also das ist auch so, dieser Personenkult wird so gerne gar nicht gesehen. In den USA ist das vielleicht ein bisschen anders, da wird da unbefangen damit umgegangen. Dann muss man sich auch fragen, hat man dazu Zeit? Habe ich die Zeit, hier zu sitzen? Ich könnte jetzt auch zu Hause sitzen und eine ordentliche statistische Analyse machen, nicht? Also das ist ja auch noch eine Möglichkeit. Aber ich glaube, ja, und das ist eben die Frage, also wie weit sind wir sozusagen, müssen wir eierlegende Wollmilchsäue sein, die einerseits unsere Forschung machen, aber andererseits das Kommunizieren, dann den Politikern Druck machen und so weiter. Und dann kommt noch die Lehre hinzu, also für die, die von uns an Universitäten tätig sind, dass wir natürlich auch da eine Form von Erziehung haben. Und da möchte ich nochmal auf Herrn Gigerenzer zurückkommen. Also ich habe tatsächlich mir im Grunde eine Vorlesung überlegt, wo ich genau dieses evidenzbasierte Entscheiden versuche zu vermitteln. Und was heißt es denn eigentlich, eine Statistik zu lesen? Und wie kommen denn Leute mit denselben Datensätzen zu völlig unterschiedlichen Interpretationen und Risikokommunikation? Also ich glaube, dass wir, wenn wir es schon noch nicht in den Schulen machen, zumindest in den Universitäten, natürlich genau sowas auch leisten müssen. Und dann vielleicht, wenn man Leute hat, die so erzogen sind, in Anführungszeichen, auch eine größere Nachfrage generiert nach intelligenter Forschungsvermittlung.
Also auch noch ein Wort dazu. In Bezug, ich habe ja viel in den USA verbracht, ja. Die deutschen Printmedien, also die Zeitungen, berichten wesentlich mehr über Wissenschaft als die amerikanischen. In Amerika gibt es eine Ausnahme wie New York Times, aber das ist es dann schon fast schon. Ja. Also wir haben im Tagesspiegel haben wir eine ganze Seite jede Woche oder zwei, ja, über so, und das wäre undenkbar. Also hier sollten wir eher stolz sein auf das, was wir haben. Natürlich könnten wir mehr haben. Zum Beispiel Inforadio könnte mal auch über Wissenschaft berichten.
Weil wir in Berlin-Brandenburg sind.
Herr Gabriel. Ja, ich würde auch sagen, da kann ich Ihnen nur zustimmen, dass wir eigentlich schon eine extrem gute Grundlage haben. Die hat aber natürlich die Schattenseite, also die Integration der Wissenschaft in das demokratische Gesamtgeschehen. Nicht? Also dadurch, dass die Wissenschaft, dass die Universitäten in Deutschland öffentlich sind, dass wir relativ wenige Privatuniversitäten haben, die auch nicht diese Rolle spielen. Dadurch haben wir natürlich eine Integration des Wissenschaftssystems in andere Gesellschaftssysteme. Und das ist auch begrüßenswert. Die Frage ist, wie man unter diesen Bedingungen, die ich eigentlich für erstmal grundständig bessere als in den USA halte, wie man unter diesen Bedingungen aber dann den Raum schafft für die 5%, über die wir ja auch geredet haben. Nicht? Also wir haben jetzt eigentlich schon garantiert die gut durchschnittlich funktionierende Wissenschaft, darüber kann man hier nicht klagen, das ist einfach sehr gut in Deutschland. Wie schafft man jetzt den Raum für die 5%, ohne dass das jetzt über die Ersatzsachen läuft? Ja? Also da braucht man dann die unbürokratischen Lösungen. Und irgendwie ist natürlich dann die Frage, wie kriegt man das rechtlich so hin, dass es nicht bloß hängt an der Genialität der Universitätspräsidenten. Nicht? Da gibt es natürlich die Einzelfälle, wo man sagt, das ist jemand, eine Person, die weiß genau, da wird gute Wissenschaft gemacht, da unterstütze ich jetzt. Aber das hängt natürlich zu sehr an Einzelpersönlichkeiten. Und da braucht man gute Lösungen. Nicht? Also, man braucht eben sozusagen zwei Wege. Und der Exzellenzweg, der darf nicht so bürokratisch sein.
Einen Weg hat die Max-Planck-Gesellschaft eingeschlagen, früher Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft, wo man bestimmte Prinzipien hat, die langfristige, also die Menschen ermöglichen, Risiken einzugehen. Also die Max-Planck-Gesellschaft hat sozusagen das Prinzip, stelle sehr sorgfältig ein und dann lass den Menschen tun. Und das kann man nur, wenn man nicht alle 2-3 Jahre wieder um einen Grant bangen muss. Bangen, weil auch exzellente Forschung am Ende dann doch von den Kollegen beurteilt wird, die per Definition halt die durchschnittlichen Kollegen sind. Ja?
Aber die Mühen der Ebenen sehen anders aus. Die sind Antrag, Verlängerung, Wiederverlängerung, sozusagen der Mittelbau oder wie auch immer Sie es bezeichnen, der lebt ein Leben, wie es Julia Fischer versucht hat zu beschreiben. Man hangelt sich so von Verlängerung zu Verlängerung, macht Forschung, kommt vielleicht auch zu keinem Ergebnis. Es gibt inzwischen ein Journal, was sozusagen sich mit diesen Themen beschäftigt, der misslungenen oder nicht gelungenen Forschung, Experimente. Aber das ist der Alltag.
Aber da bin ich anderer Meinung. Wir können nicht in der Wissenschaft von Haus aus unbefristete Verträge geben. Also ich war mal Professor in Österreich und da war es so üblich. Ein Doktorand kam sofort zu mir.
Jetzt sind wir bald durch, wo Sie überall waren.
Am ersten Tag sagt er zu mir, ich möchte pragmatisiert werden. Mhm. Ja, das heißt also lebenslänglich. Und wenn wir das, zum Beispiel wenn ich das tun würde, ich bin jetzt über 12 Jahre am Max-Planck-Institut, 15 Jahre schon, für Bildungsforschung. Wenn ich alle meine Leute eingestellt hätte und ihnen unbefristete Verträge gegeben werden, dann wären alle die weggegangen, die exzellent sind, und ich hätte jetzt eine Gruppe von allen, die sitzen geblieben sind. Das wäre der Tod für die Max-Planck-Gesellschaft und für jede gute Wissenschaft. Das heißt, auch ein junger...
So funktioniert die ARD. Fällt mir gerade ein.
Okay, ich wollte nur eines sagen. Auch ein junger Wissenschaftler muss Risiken eingehen. Und ich glaube fest daran, dass jemand, der exzellent ist, der sein Herz dabei hat, für den das wichtig ist, der wird seinen Job finden.
Eckart von Hirschhausen, jetzt erzählen Sie uns noch, wie die ARD funktioniert.
Nein. Ich bin ja auch nur frei. Ich bin da nicht angestellt. Aber ich glaube, wir sollten die letzte Zeit noch auch dazu nutzen, zu überlegen, was fangen wir denn an mit den Ergebnissen? Weil ich da wirklich sozusagen eine so große Diskrepanz sehe, auch gerade in der Medizin. Nehmen wir mal Beispiel Psychotherapie. Da gibt es einen Topf. Wie wird der verteilt? Da wird seit Jahrzehnten wird er zwischen zwei Verfahren verteilt, zwischen Verhaltenstherapie und Psychoanalyse. Da geht es überhaupt nicht nach Evidenz, da geht es nicht danach, für jeden Patienten das beste Verfahren herauszufinden und zu überlegen, muss das kurz-, mittel- oder langfristig sein. Und Beispiel Glücksforschung, mit der ich mich jetzt lange beschäftigt habe, weltweit ein Riesentrend, positive Psychologie, was macht Menschen stark, wie entsteht Resilienz, was schützt einen vor Burnout und Stress und Depression, riesen volkswirtschaftliche Bedeutung, gibt es bis heute keinen einzigen Lehrstuhl in Deutschland. Warum? Weil jeder sozusagen immer nur weiter besetzt in seiner eigenen, in seinem eigenen Dunstkreis. Und da frage ich mich auch wirklich, wie wir da durch dieses System wirklich Anschluss verlieren an ganz, ganz spannende Themen, die mit dem Kern unseres Gesundheitswesens, was 300 Milliarden umsetzt, zu tun haben. Meine These ist, dass Übergewicht, Depressionen und alles, was mit Rückenleiden sozusagen auch psychosomatisch als in eine Kategorie fällt, zentral am Thema Stimmungsregulation hängt. Also was habe ich gelernt, wenn es mir schlecht geht, was ich dagegen tue? Und da gibt es viel in der Forschung, aber das wird weder gewusst, noch wird es angewandt, noch wird es gelehrt. Und da frage ich mich, wieso diskutieren wir die ganze Zeit über Exzellenz, wenn das, was an exzellenten Ergebnissen schon da ist, überhaupt nicht wahrgenommen wird? Noch nicht mal von den Forschern selber. Also es gibt, ich bin auch mit dem Gerd Antes befreundet, der seit Jahren um die Finanzierung von Cochrane und von Evidenzbasierung in der Medizin ringt. Der sagt, es gibt nachweislich unendlich viel Forschung, die immer wieder noch nicht mal wahrnimmt, was es bereits zu diesem Thema gibt, was publiziert ist. Also man müsste die alle zwingen, erstmal zu lesen, was da ist.
Das geht doch gar nicht mehr. Ja, wir haben eine Flut an Publikationen, man kommt überhaupt nicht mehr hinterher. Also es wird wie irre publiziert, die Raten, das steigt. Also und insofern kann ich das niemandem vorwerfen.
Also wäre die Voraussetzung einer Ziele. Ja. Wir brauchen nicht mehr Publikationen, wir brauchen bessere. Ja. Und das Thema mit dem Cochrane Center ist ein wunderbares Beispiel für unsere Situation in Deutschland. Also Sie werden vielleicht noch nie gehört haben von dem Cochrane Center, das ist in Deutschland so. Das ist eine internationale Gruppe von evidenzbasierten Ärzten, die die ganzes Wissen zusammentragen. Zum Beispiel, was man weiß zu Knieoperationen. Und dann haben sie einen Artikel, da steht alles drin, und das wird nicht von der Industrie gesponsert. Sie werden das nicht wissen, weil sie keinen Zugang dazu haben als Deutsche. Jeder Däne hat Zugang, jeder Norweger hat Zugang, sogar Indien hat jetzt 3 Jahre gekauft Zugang. Das würde unserer Regierung kosten ungefähr 1 Cent pro Kopf Deutscher pro Jahr. Das ist eine runde Million. Ja? Haben wir nicht. Ja? Wir geben alles Mögliche aus für alle möglichen Sachen, aber um mündige Patienten zu haben, nein. Und Herr Antes versucht schon nicht seit einem Jahr, sondern er versucht schon vielleicht seit Jahrzehnten, dieses Geld aufzutreiben und dann hätten sie Zugang. Ja? Und dann bräuchte man natürlich auch noch jemand, der das übersetzt ins Deutsche, also ein paar. Das könnte man mit wenig Geld machen und dann hätte man wirklich eine Möglichkeit, dass der deutsche Patient informiert ist über diese...
Es wäre schon viel gewonnen, wenn die Orthopäden wüssten, dass man die Knie nicht operieren muss.
Ja, aber Herr von Hirschhausen, Sie wissen das besser. Da würde ich nicht anfangen, sondern ich würde bei den Patienten anfangen. Die haben ein Interesse daran, dass sie eine bessere Behandlung bekommen.
Ich war ja auch eingeladen, über die Rolle von Humor in der Wissenschaftsvermittlung meine Erfahrung einzuwerfen. Und gerade was die Neurowissenschaften angeht, bin ich sehr, sehr stolz, schon vor vielen Jahren eine Metapher in die Welt gebracht zu haben, die später in der Wissenschaft wieder aufgegriffen wurde. Also, dass ich einmal in meinem Leben diesen Prozess umkehre, hätte ich auch nie gedacht. Und zwar, bei den Hirnscans geht es ja erstmal um die Gebiete, die aufleuchten. Und dann freut man sich, wenn da was leuchtet und da leuchtet auch was. Und dann guckt man es noch beim anderen und dann denkt man, ach, jetzt habe ich verstanden. Und dann habe ich gesagt, das ist so naiv, wie wenn man sagt, ich mache ein Foto nachts über Berlin und vermute, dass da, wo Licht an ist, spannendere Dinge passieren, als da, wo kein Licht an ist. Und inzwischen wurde diese Metapher auch ernst genommen, nämlich zu fragen, ist nicht zum Beispiel das Hemmen von Erregung im Hirn mindestens genauso wichtig wie die Erregung selbst? Und haben wir nicht uns selber blenden lassen von diesen Scans, die irgendwo was leuchtend unsere Aufmerksamkeit binden wollen? Und diese Überinterpretation ist mit einer guten Metapher sozusagen auch sofort wie hier im Raume auf den Punkt gebracht und jedem einsichtig. Und das meine ich eben, das ist auch die kreative Arbeit, auch von mir oder natürlich von vielen anderen, Bilder zu finden, die vereinfachen, ohne falsch zu sein. Und die dann aber auch wieder was auslösen im Denken und beim Betrachten, vor allen Dingen durch das Lachen, was nach wie vor unglaublich unterschätzt ist in diesem Prozess, weil es eben das Versöhnen von Paradoxie ist. Wenn das Suchen nach Wahrheit scheitert, kann man nicht darüber verzweifeln, aber ich kann darüber lachen. Und das ist die spannendste Theorie, die ich kenne, warum es überhaupt so etwas wie Humor im menschlichen Hirn gibt, ist, dass es eine natürliche Fehlerkultur ist im Hirn. Dass wir uns freuen, wenn wir unseren eigenen Kausalitätsketten auf den Leim gegangen sind. Das klassische Beispiel von Watzlawick: Ein Mann läuft durch die Straße, klatscht in die Hände, jemand fragt ihn, warum tust du das? Ich vertreibe die Elefanten. Hier gibt es keine Elefanten. Siehst du, so erfolgreich bin ich. Das heißt, in guten Witzen kann man ganz viel über unsere eigenen Erkenntnisprozesse auch klar machen. Und deswegen freue ich mich, dass ich hier eingeladen wurde, weil ich glaube, dass das tatsächlich ein Element ist, was gerade in Deutschland komplett unterschätzt wird in seiner Erkenntnisträchtigkeit.
Das war das Kulturgespräch im Deutschlandfunk. Ist das noch Wissenschaft? Sie hörten eine Aufzeichnung des 50. Zeitforums der Wissenschaft in der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften am Gendarmenmarkt. Es diskutierten Professor Dr. Julia Fischer, Evolutionsbiologin an der Biologischen Fakultät der Georg-August-Universität Göttingen, Professor Dr. Markus Gabriel, Professor für Philosophie an der Universität Bonn, Professor Dr. Gerd Gigerenzer, Psychologe, Direktor des Max-Planck-Instituts für Bildungsforschung, Dr. Med. Eckhard von Hirschhausen, Mediziner, Kabarettist, Buchautor und Moderator. Die Moderation hatten Andreas Sendker, Die Zeit und Uli Blumenthal, Deutschlandfunk.